Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Fundamental Finance. Und ich habe heute im Podcast den lieben Florian Günther, Partner bei Privatinvestor, Kapitalanlage.de, Fondsmanager vom IAB Strategy Fund und Gründer der Investorenausbildung.de, Deutschlands führender Börsenakademie. Herzlich willkommen erst einmal.
Und Hörer, hallo.
Sehr geehrter Herr Günther, schön, dass wir es schaffen, dass wir es heute geschafft haben. Schön, dass Sie sich bereit erklären für ein Interview. Sie sind ja sehr eng mit Professor Dr. Max Otte verbunden und eben auch jetzt Partner bei ihm. Und da würde mich mal interessieren, wie haben Sie sich schon eingelebt? Das ist ja alles ganz frisch. Erzählen Sie ein bisschen vielleicht, wie das zustande gekommen ist.
Ja, es war lustig. Und zwar, Max Otte kannte ich eigentlich auch nur aus den Büchern. Ja, der Crash kommt zum Beispiel oder andere. Und hatte eigentlich mit ihm überhaupt gar nichts zu tun. Köln ist von meiner Seite, also ich komme aus Nürnberg oder Nähe Nürnberg, weit weg. Aber seit einigen Jahren haben wir das Online-Format, den Kapitalkongress. Das ist ein digitaler Kongress zum Thema Geld und Finanzen. Und da versuche ich immer, die Top-Speaker im deutschsprachigen Raum auf die Bühne zu bekommen, digital. Und da war es 2020 oder 2021, ich kann es nur genau sagen, da hatte ich mal Professor Otte angefragt. Er hat tatsächlich zugesagt, pro bono, muss man auch dazu sagen. Und da hatten wir dann quasi die ersten Interviews und seither war er immer wieder auf dem Kongress und da haben wir uns quasi auch so ein bisschen kennengelernt, ja. Und er hat dann gefragt, was ich denn so mache und meine Art des Investierens und so weiter, wie denn mein Geschäftsmodell ist und all das. Und so sind wir uns dann quasi näher gekommen und dann hat er eines Tages doch dann mal angefragt und hat überlegt, wie man denn da zusammenarbeiten könnte. Und jetzt wird es dann eben so sein, dass ich dann irgendwann die Vorgesellschaft in Köln dann übernehmen werde. Aber momentan ist es noch, sind wir quasi noch auf partnerschaftlicher Ebene zusammen. Das wird aber immer so sein, genau.
Ja, sehr spannend. Also ich hatte ja auch das Vergnügen, mit Professor Dr. Max Otte ein Interview führen zu dürfen und darf das wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder tun. Ja. Und ich würde sagen, starten wir gleich in die Themen rein. Es ist ja gerade sehr, sehr spannend, vor allem im politischen Bereich, wenn wir damit anfangen vielleicht. Geht es ja in Deutschland, bleibt ja kein Stein auf dem anderen derzeit. Also die Nachrichten überschlagen sich auch, während wir gerade dieses Interview führen. Ich würde mal damit anfangen, die AfD ist jetzt gesichert rechtsextrem, zumindest laut dem Verfassungsschutz. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Silber galt lange Zeit als der langweilige kleine Bruder des Golds. Das stimmt aber so nicht. Silber hat eine wachsende Nachfrage in der ganzen Welt, vor allem aus der Hightech-Industrie und wird zunehmend für Investments interessant. Im Vergleich zu Gold ist Silber aktuell sehr günstig bewertet. Im April 2025 haben wir ein Gold-Silber-Verhältnis von 100 gesehen. Das ist ein historisch niedriger Bewertungsstand für Silber. Das heißt, Sie können jetzt sehr günstig einsteigen in das Edelmetall und sich auf zukünftige Gewinnsprünge freuen. Wenn Sie einfach und sicher in Silber investieren wollen, das an einem der besten Finanzstandorte der Welt, nämlich Liechtenstein, verwahrt wird, dann könnte der PI Physical Silver Fund für Sie sehr interessant sein. Auf www.privatinvestor-silberfonds.de finden Sie alle Informationen zu dem neuartigen Fondsprodukt, zu der Anlagelösung, mit der Sie Silber für eine geringe Gebühr von 1,2% pro Jahr ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag investieren können. Informieren Sie sich jetzt www.privatinvestor-silberfonds.de. Auf gute Investments.
Naja, es erinnert stark an Zeiten so um 1930 bis 1940. Da war es auch gang und gäbe, seine politischen Kontrahenten mit Verboten zu überziehen oder politisch klein zu halten, anstatt sie mit Argumenten oder dem Volke zugute, sage ich jetzt mal, sich denen zu konfrontieren, ja, sich zu konfrontieren. Und das ist all das, was gerade zu beobachten ist. Wenn man das jetzt aber so offen ausspricht, dann ist man ja gleich wieder der Rechtsradikale gleich, ja. Wobei ich bei AfD und anderen Parteien Radikalität in vielen, vielen Dingen vermisse. Radikal sind oftmals die politischen Aktionen derjenigen, die Länder, die das Land führen. Ja, das ist oftmals sehr, sehr radikal. Und von daher fühlt man sich sonst schon ein bisschen in Absurdistan angekommen. Und nur sprechen tut keiner drüber so richtig, ist ja auch verboten, kommen dann auch ganz absurde Dinge. Wenn man dann jemanden Schwachkopf nennt, dann wird dann früh morgens um 5 kommt die Polizei und räumt die Bude aus und solche Sachen. Also Pressefreiheit sind wir in Deutschland mittlerweile auch unter die Top 10 gefallen. Also wir waren da mal eine der führenden Nationen. Also es ist wirklich, wie Sie sagen, Herr Zörer, in Deutschland bleibt kein Stein auf den anderen. Und viele Leute sehen das, aber tun nichts dagegen. Das ist ein Problem.
Ja, vor allem ist halt auch die Frage, wenn sich da politisch, wenn man wirklich jetzt so weit ist, dass man die Opposition verbietet, ich meine, so weit ist man noch nicht, aber es geht halt wirklich in eine Richtung, wo man sagen kann, das geht schon wirklich in diese Richtung. Und da ist halt die Frage, wenn man die politische Stabilität da jetzt in Frage stellt in Deutschland, dann was ist da wirklich noch sicher? Und die Frage halt auch, ob Leistungsträger dann nicht eventuell noch schneller abwandern oder ob man das Land so attraktiver macht, eben für neues Kapital zum Beispiel. Also das ist schon schwierig, vor allem für einen so einen wichtigen und zentralen Wirtschaftsmotor in Europa. Ne?
Naja, Wirtschaftsmotor sind wir schon lange nicht mehr. Also ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo wir so um die Null sind. Ja, also von Motor, bitte Herr Zörer, das ist mal weit weg. Ja, da gibt es andere Länder. Inzwischen ist jetzt Italien schon wieder auf einem besseren Weg. Und das ist ja, da hatten wir Deutschen ja lange mit arroganter hochgehobenen Hauptes, haben wir da gelacht über unsere Kollegen aus Italien. Also wir sind schon lange nicht mehr das, was wir mal waren. Und wie Sie es eben sagen, also es kommt von der Politik letztendlich. Bloß, man muss einfach auch sagen, wer wählt denn das Ganze? Ja, es ist am Ende des Tages das Volk. Das ist also auch die Wahrheit. Und geht doch mal bitte, liebe Zuschauer, geht einfach mal raus und fragt doch mal euer Umfeld. Wen hast du gewählt? Hast du grün gewählt? Hast du rot gewählt? Hast du schwarz gewählt? Hast du blau gewählt? Also keiner wird sagen, ich habe die AfD gewählt. Ja, aber interessanterweise haben die doch wahrscheinlich dann bald ein Drittel aller Stimmen. Ja, und trotzdem ist es immer noch so vor vorgehaltener Hand. Und das ist halt die Frage, ob man da Angst haben muss davor oder ob man das nicht einfach einfach umsetzen kann und eine ehrliche Meinung dazu zu haben kann. Denn, und das muss man ja auch sagen, Friedrich Merz, gerade in diesem Moment, wo das Video aufgenommen wurde oder ist, wurde jetzt im ersten Wahlgang nicht gewählt und das trotz unterschriebenen Koalitionsvertrag. Das ist ein Novum, sowas hat es in der deutschen Geschichte noch nie gegeben und wahrscheinlich, wenn man auch weltweit blickt, ist das eine absolute Seltenheit. Jetzt das allererste, was aber die Politiker jetzt gleich gemacht haben, die haben nicht überlegt, okay, was heißt denn das eigentlich? Welche Konsequenzen könnte das haben? Sondern sofort ging es wieder, ja, da steckt die AfD dahinter und wir müssen die AfD verbieten. Also wirklich, es ging sofort wieder gegen AfD. Obwohl es ja mit der AfD erstmal gar nichts zu tun hat, weil klar ist, die Stimmen der AfD hat es nicht gegeben und wird es auch nicht geben. Ja, das ist klar. Also da wird mit offenen Karten gespielt. Das heißt, im eigenen Haus hat es nicht funktioniert und trotzdem wird der Finger auf andere gedeutet. Und das Interessante ist, das müssen Sie mal machen, liebe Zuschauer, wenn man auf jemand anderes deutet, ja, mit dem Finger, dann deuten mindestens drei Finger auf einen wieder zurück. So, aber das vergessen unsere Politiker. Es wird immer nur auf andere geschaut und nicht im eigenen Hause mal gekehrt. Dramatischerweise.
Ja, wirklich spannende Zeiten. Also nicht nur makroökonomisch, sondern auch innenpolitisch und geopolitisch vor allem auch. Jetzt stelle ich mir die Frage, es sind ja sehr, sehr prekäre Szenarien, die sich da entwickeln in Europa, jetzt nicht nur komplett geopolitisch, sondern bei uns in Europa jetzt schon, sollten wir mal vor der eigenen Haustüre auch kehren. Die radikalen Ränder werden immer stärker politisch, also links sowie rechts, also beides. Und auch die AfD ist, glaube ich, in Deutschland jetzt die stärkste Partei mittlerweile in den Umfragen. Und jetzt eben deshalb auch eventuell dieser Schachzug, dass man sagt, okay, gesichert rechtsextrem. Die Frage ist, gibt's ein Angebot in der Mitte überhaupt noch für den Bürger zu wählen oder drängt es wirklich an die radikalen Ränder links und rechts?
Naja, das ist ja die Frage, Herr Zörer, weil wenn man das jetzt mal aus wahlpolitischer Sicht sich anschaut, dann muss man ja festhalten, die meisten Stimmen kann man dort abkassieren, wo die Mitte allokiert ist. Das ist also ein Fakt. Das war schon immer so. Dort, wo die politische Mitte ist, kann man die meisten Wähler abkassieren, kann man sie sich holen. So, und es war halt früher mal die CDU, die CSU, so ein Stück weit die SPD, die war schon immer etwas weiter links anzuordnen, die CDU, CSU immer ein Stück weit weiter rechts, aber beide hatten sich in und um die Mitte positioniert, sondern dann war es mal die SPD, die vorne war, dann war es mal die CDU, CSU, die vorne war. Das Interessante daran ist, die bekommen die Stimmen nicht mehr, also SPD absolut abgeschlagen. Das heißt, die sind also nicht mehr in der Mitte zu verorten. CDU, CSU auch schlechte Ergebnisse, haben immer noch natürlich viele Stimmen bekommen, aber nicht mehr das, was sie mal waren. Also auch die sind aus der Mitte weggerückt, aber eine Partei ist vom rechten Rand zu einem Rand kommend, wo wenig Wählerstimmen sind, hin zu einer Position, wo sie mehr Stimmen bekommen haben. So, und da ist jetzt einfach die Frage, wer ist denn jetzt nach wie vor links, wer ist denn nach wie vor rechts oder wo hat sich das Ganze verschoben? Und da ist einfach meine Wahrnehmung, dass SPD einfach radikal nach links gewandert ist, CDU, CSU auch radikal in vielen Fällen zumindest nach links gewandert ist und die AfD beispielsweise, die ist radikal von rechts in die Mitte aufgestiegen, noch nicht ganz. Sie ist sicherlich weiterhin am rechten Flügel oder am Rand zu sehen und auch sicherlich konservativ, aber faktisch ist es so, sie haben mehr und mehr Stimmenanteile und das bleibt so, der die Stimmenanteile bekommt, der ist in der Mitte. Und das muss man sich einfach, man muss es einfach mal von der anderen Seite sehen, nicht mehr nur die Leute auf links oder rechts verorten, sondern sagen, wo ist die Mitte, da sind die Wähler und das, was gewählt wird, das ist dann die Mitte. So rum würde ich es argumentieren.
Ja. Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, dass es wirtschaftlich auch nicht so rund läuft in Deutschland. Ich meine, jetzt, ich glaube, es ist mal im dritten Jahr der Rezession oder Nullwachstum bzw. Negativwachstum, die längste Rezession der Geschichte, in Österreich genauso. Also wir sind da sehr stark abhängig von Deutschland, weil wir ein sehr starkes Zulieferland haben mit Deutschland, wo wir halt sehr viel exportieren. Jetzt ist die große nächste Frage, wenn wir über den Teich schauen nach Amerika, da wird ja jetzt auch eine Politik gemacht, die so eigentlich ja schon lange nicht mehr da war, seit 1920 ungefähr, wo man so auf Exportzölle schaut. Und da ist jetzt meine Frage hingehend, Exportzölle wirken meiner Ansicht nach intrinsisch erstmal inflationär und werden dann natürlich auf die Bevölkerung umgewälzt. Und jetzt die Frage, wenn man wirklich ein Nullwachstum bzw. ein Negativwachstum hat mit der Wirtschaft und dann noch in ein inflationäres Szenario hineinläuft, dann läuft man in eine Stagflation hinein. Und stagflatorische Bedingungen sind natürlich eine Katastrophe, beziehungsweise eigentlich das Worst-Case-Szenario, das man haben kann, oder?
Ja, Stagflation war ja in den 70er, 80er Jahren, hat es uns lang dominiert, die Wirtschaft auch weltweit. Und die Tendenzen, dass das wieder kommen könnte, sind einfach da. Das ist ein großes Problem. Warum? Ich will es vielleicht kurz aufklären. Die Notenbank hat einfach zwei große Biester, die sie zu bekämpfen muss. Nämlich einmal den anziehenden Preisniveau, also Inflation, aber bei gleichzeitig schwacher bis hin sogar zu teilweise sinkender Wirtschaftsleistung oder Wirtschaftswachstum. Und das heißt, sie müsste eigentlich die Zinsen erhöhen, kann es aber nicht, weil sonst die Inflation noch überbordender ist. Und das heißt, auf Deutsch gesagt, die Notenbankpolitik muss einen Tod sterben. Es wird so sein, dass sich die Notenbank dafür entscheiden muss, dass sie entweder die Inflation bekämpft oder aber die Wirtschaft absterben lässt. So. Und da gibt es einfach historische Beweise dafür, dass es tendenziell immer so ist, dass es sich dann für die Wirtschaft entscheidet. Ja, weil sonst hätten, wenn das nicht der Fall wäre, würden wir wieder in Szenarien von 1929, 30, 31 kommen. Also eine der größten und fatalsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten. Selbstmordraten gingen nach oben. Also da, ja, das ist kein Corona-Effekt oder kein, auch 2008, 2007, Finanzkrise war alles weit weg von dem, was wir 1929 erlebt haben. Also ich nicht, aber aus den Geschichtsbüchern. Und deswegen wird sich die Notenbank immer dafür entscheiden, die Wirtschaft irgendwie überleben zu lassen. Also das heißt, Geld drucken und im Zweifel immer für die Inflation entscheiden, weil dürfen wir auch nicht vergessen, Inflation ist ja auch für diejenigen Staaten wichtig, die extrem hoch verschuldet sind. Das heißt also, USA hatten Interesse daran, Europa mit Frankreich und anderen Rotweinländern, wie sie auch so schön heißen, kam da Interesse dran. Wir Deutschen, ja, wir haben jetzt auch den Schuldenhammer losgelassen. Also wir sind ja jetzt gerade dabei, uns noch mehr zu verschulden. Wir waren einigermaßen stabil. Es ist jetzt eines der zentralen Wahlversprechen von Friedrich Merz, wurden ja da auch gebrochen, wie auch immer. Also das heißt, wir werden da große, große Probleme bekommen. Wir werden eine Inflation sehen, aber eben noch nicht, Herr Zörer. Das ist also auch immer so ein bisschen dieses, was auch in den sozialen Kanälen immer geistert, dieses Inflationsgespenst. Und ja, natürlich war das 2021, 2022 massiv. Aber man darf nicht vergessen, dass das immer gekoppelt ist mit der Geldmenge, die wachsen muss. Ja, also die Inflation wird ja oft auch auf exogene Schocks zurückgeführt. Ja, also zum Beispiel der Krieg in Russland wurde gestartet. Gleichzeitig wurden die Gaspreise wegen der gesprengten Ölpipelines und so weiter sind in die Höhe geschnellt und so weiter. Aber die Wahrheit ist, dass das immer mit der Geldmenge gekoppelt ist. Also da gibt es auch historische Beweise dafür. Und die sind momentan eben noch nicht in dem Modus, dass sie sich auf inflationäre Tendenzen einlassen. Aktuell, bitte, wir haben jetzt gerade das erste Halbjahr 2025, mehr oder weniger hinter uns. Das kann natürlich sich auch schnell drehen. Ja, aber aktuell kann man hier noch nicht von Inflation sprechen. Deswegen wird auch die Notenbank, also Notenbanken weltweit, die Druckerpresse anfeuern müssen. Ich sage immer ganz liebevoll, die holen die Notenpressen vom Keller wieder in den ersten Stock oder ins Erdgeschoss. Also das wird jetzt kommen.
Die Geldmenge, die Sie ansprechen, die noch nicht erweitert wird von den Zentralbanken, absolut korrekt. Natürlich auch die Geldumlaufgeschwindigkeit, die da eine Rolle spielt. Natürlich muss man Geld drucken und dann muss es aber wirtschaftswirksam werden, also nachfragewirksam in der Wirtschaft. Das heißt, die Leute müssen das Geld auch ausgeben und derzeit wird sehr, sehr viel gespart, weil die Leute natürlich glauben, dass sie das Geld noch brauchen können, wo ich ihnen sehr recht geben muss in Zukunft. Jetzt ist natürlich ein anderes Thema, natürlich ein exogener Schock, den Sie auch genannt haben, der zum Beispiel über die Lieferketten kommen kann, wie es zu Corona auch war. Und diesen exogenen Schock über die Lieferketten sehen wir jetzt auch wieder durch die Zölle zum Beispiel. Also wir sehen sehr viele Lieferwege derzeit schon wieder zerbrechen. Also gerade die Lieferungen aus China über den Schiffsweg, wo die Schiffe im südchinesischen Meer vor Anker liegen und eben nicht nach Europa oder Amerika fahren, weil eben, wenn sie die amerikanischen Häfen anlaufen, 1,6 Millionen pro Hafen an Zöllen zahlen müssen. Und könnte das eventuell auch so ein Schock sein, der dann quasi schon den ersten inflationären Schub bringt?
Also im ersten Moment ja. Man muss allerdings sagen, wenn man das Thema Zölle tatsächlich langfristig wirklich durchdenkt, aus rein volkswirtschaftlich und jetzt mal weg von emotionalen Gesichtspunkten, was schwerfällt, insbesondere dann, wenn es Trump initiiert, ja, weil Trump natürlich immer mit der Keule kommt und Staaten auch mit Zöllen überzieht, wo nur Pinguine leben und lauter solche Späße erlaubt er sich. Also das ist auch hoch emotionalisiert, dieses Thema aktuell. Wenn man aber auf die rationale Ebene zurückkommt, muss man sagen, Zölle sind trotzdem Einmaleffekte. Ja, also das heißt, die Zölle werden erhoben, dann hat es einen stark inflationären Effekt, hat aber dann wiederum in den darauf folgenden Jahren einen sogenannten Basiseffekt in den Preiskörben, weil sich quasi das Preisniveau einmal erhöht hat und dann aber nicht wieder. Das heißt, die Inflation würde zu diesem Zeitpunkt dann wieder fallen in einem Folgejahr. Also deswegen Zölle im ersten Moment schwierig hinsichtlich Inflation, im zweiten Moment aber dann kommen die Basiseffekte. So, jetzt haben wir natürlich das Phänomen, wie Sie sagen, mit dem exogenen Schock, Lieferketten gehen kaputt. Ja, das ist richtig, aber die Frage ist natürlich, inwieweit hat sich die Wirtschaft da nicht so ein Stück weit auch darauf vorbereitet? Wir haben zum Beispiel, und das ist auch immer eine ganz falsche Wahrnehmung, jetzt hat im ersten Quartal in den USA ein negatives Wirtschaftswachstum gehabt, ich glaube von -3%. Bitte gerne auch in den Kommentaren kommentieren, falls ich hier was Falsches sage. Die Wahrheit ist allerdings, wenn wir jetzt quasi die ganzen Einkäufe, die die USA quasi Hamstereinkäufe vor den Zöllen gemacht hat, wenn wir diese Dinge rausrechnen würden, hätte die USA sogar ein positives Wirtschaftswachstum gehabt. Ja? Also von daher gibt es exogene Schocks oder Einflüsse auf beiden Seiten, also sowohl die positiv wirken als auch negativ. Ob das Ganze mit den Zöllen aufgeht, ich bin da sehr, sehr skeptisch tatsächlich. Und die ersten Aktionen von Trump hinsichtlich einer Linderung oder eines eines kompletten Umdrehens oder Umfallens, hat man ja gesehen, als die Anleihenmärkte gesagt haben, Trump, was du machst, das interessiert mich alles nicht. Jetzt gehen die Zinsen, die Renditen erstmal nach oben und dann schau mal, wie du damit mit deinem Schuldenberg zurechtkommst. Ja, also die Anleihenmärkte haben eine eigene Dynamik. So von daher, ja, exogene Schocks, ja. Ob sie aber dann langfristig durchgreifen auf die Wirtschaft, das ist aus meiner Sicht dann nochmal auf einen anderen Blatt Papier geschrieben. Es gibt immer auch die andere Seite, die man sehen muss. Und da ist es zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht noch gar nicht möglich, die kompletten Auswirkungen komplett zu durchdenken. Insbesondere vor dieser ganzen Dynamik, wo wir heute, ja, ich sage immer, das Ende des Zollhammers ist nur einen Tweet entfernt. Ja, also angelehnt an Twitter, heute ist es ja X, aber wenn Donald Trump über Nacht einfällt, ja Mensch, ich habe heute schlecht geschlafen und die Zölle war doch nicht so schön, jetzt muss ich nur einen Sünder finden, auf den ich schieben kann, weil ich selbst bin ja unantastbar, ich bin ja der Papst, gab es ja auch so Bilder jetzt von Trump, also wir sind nur einen Tweet davon entfernt, dass dieses ganze Spuk ein Ende hat. Die Frage ist, wer hat den längeren Atem? Wie kann man da gesichtswahrend jetzt halt Lösungen herbeiführen? Ich denke, wir werden dann eine Lösung bekommen. Weil eins ist klar, Verlierer gibt es ausschließlich. Ja, also es gibt keinen, der in einem Umfeld von Zöllen und Gegenzöllen und Chaos gewinnen kann. Das gibt es einfach nicht. Ist aus meiner Sicht volkswirtschaftlich undenkbar. Und von daher, wir sind nur einen Tweet entfernt.
Ja, absolut richtig, was Sie sagen. Und vor allem, es ist sehr volatil und was diese Volatilität halt mit sich bringt, ist eine fehlende Planbarkeit. Und jeder Unternehmer oder jedes Großunternehmen, das zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendein Beispiel her, aber massiv irgendwas einkaufen muss, keine Ahnung, 100 Millionen Schrauben für die Produktion, man muss ja im Voraus planen können, wie schaut mein Absatzmarkt aus, wie schaut meine Absatzmenge aus, wie viel Input brauche ich, um meine Produkte produzieren zu können. Und da ist halt die Frage, wenn ich nicht einmal 2 Tage vorausplanen kann, weil ich nicht weiß, mit welchem Bein der amerikanische Präsident aufsteht, dann wird das halt wirklich schwierig und ich kann halt nicht dementsprechend so lange vorausplanen, um die Produktion im strategischen Einkauf schon vorzuplanen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist, also Unsicherheit sind für die Märkte, also für die faktischen Märkte, für die Volkswirtschaft, aber auch für die Aktienmärkte, insbesondere die Aktienmärkte, ein ganz, ganz großes Problem. Nur, man darf eins natürlich nicht vergessen, als Hörer. Das eine ist das, was in der Realwirtschaft passiert. Da gibt es Unsicherheit, da gibt es Zurückhaltung, da gibt es Sparen. Das ist das, was gerade passiert. Entlassungen, das sind Folgen. Die andere Seite ist aber, wenn wir auf den DAX schauen, wenn wir auf den S&P schauen, auf die Nasdaq und andere große Indizes. Der S&P ist im April, ich glaube in der Spitze, um etwa 20% eingeknickt, aber dann auch wieder um 18-19% gestiegen. Das heißt, von Monatsanfang bis zum Monatsende ist der S&P, glaube ich, um 1% gefallen, etwa 1%. So, das heißt, selbst die Märkte, also die Aktienmärkte, und die man sagt ja immer so Faustformel oder Daumenformel, die sind so ein halbes Jahr im Voraus, mindestens vielleicht sogar mehr, sagen, liebe Leute, in einem halben Jahr ist der Spuk vorbei und wir werden eine Lösung haben. Weil nochmal, so wie wir jetzt sind, können wir nicht arbeiten. Und da geht es auch gar nicht drum, und das ist ja eigentlich auch das Lächerliche dran, ob jetzt China mit 10% Zöllen überzogen wird oder 20 oder 30 oder 300. Es ist alles völlig absurd. Ja, also die Wirtschaft kann weder 30% verarbeiten und dann, ob es dann 300 sind oder 1000, das ist dann auch schon egal, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir 10, 20, 30 dieses Niveau überschreiten, sind wir bei null. Ja, also die wirtschaftliche Aktivität wird eingestellt und ob sie dann auf etwas, das gar nicht mehr bewegt wird, 30% Zölle erheben oder 1000.
Ist irrelevant, ja.
Irrelevant, ja. Das ist nur noch Show. Showman.
Ja, absolut. Sie sagen es komplett richtig. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, wie es da zu einer Lösung kommen soll. Sie haben vorher gesagt, das muss irgendwie gesichtswahrend passieren. Das denke ich nämlich auch. Also ich denke auch, dass Donald Trump da ein gewisses Maß an Ego vielleicht im Weg steht. Oder, also er kann nicht einfach jetzt den Rückzug anziehen, das kann er nicht machen, er muss der Gesichtswahrend irgendwie rauskommen. Und das wird sehr spannend, wie diese Lösung verstatten gehen wird. Ne?
Ja gut, da wird es ein Bauernopfer geben aus meiner Sicht. Er wird einen seiner Politiker oder seinen politischen Berater herziehen und den halt köpfen, also jetzt politisch köpfen oder vielleicht ein ganzes Team hernehmen. Aber dann sagt er halt, die haben mich beraten. Also das wird sehr elegant gelöst, da werden halt einfach ein paar Teams ausgetauscht. die sind eiskalt in Washington und auch überall anders. Ja, also das hat jetzt mit Washington wenig zu tun. Da denke ich, wird es Lösungen geben.
Jetzt müssen wir noch über Schuldthematik, Sie haben es kurz angesprochen, müssen wir definitiv reden. Die Schuldenberge wachsen in der westlichen Welt extrem an oder generell auf der ganzen Welt eigentlich. Aber bei uns im politischen Westen stehen wir da wirklich meiner Meinung nach an Grenzen des Kapitalismus. Jetzt ist die Frage, in den USA laufen dieses Jahr 2025 um die 9 Billionen US-Dollar an Schulden aus. Das ist irgendwas zwischen einem Drittel und einem Viertel der kompletten US-Schulden. Ich glaube, 36 Billionen sind es insgesamt und 9 Billionen laufen aus. Und die müssen natürlich refinanziert werden am langen Ende der Zinsstrukturkurve, also an den Kapitalmarktzinsen, die derzeit irgendwo bei 4,5%, glaube ich, liegen bei 10-jährigen US-Staatsanleihen, die natürlich zu viel geringeren Zinssätzen früher aufgenommen wurden, zu 1,5, 1,3, 1,8% und jetzt zu 4,5% im Schnitt prolongiert werden müssen, günstigstenfalls. Die Zinslast der USA ist jetzt schon so hoch wie das komplette Budget für das Militär und wird jetzt, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich dreimal so hoch werden. Wie sehen Sie diese Schuldenthematik? Sie haben vorher gesagt, die Zentralbank wird einen Tod sterben müssen, den inflationären oder den regressiven. Wie sehen Sie diese Entwicklung der Schulden?
Ja, also da ist aus meiner Sicht der Genie aus der Bottle und jetzt ist der Genie ist aus der Flasche. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kriegt man den wieder in die Flasche rein? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und Donald Trump tut all das, was er gerade tut, aufgrund dieser Thematik. Ja, also man darf nicht vergessen, er ist zwar Showman, aber er ist kein Dummkopf. Ja, also er weiß die Probleme des Landes ganz genau. Deswegen, glaube ich, wurde er auch gewählt. Er ist ein heller Kopf. Und es gibt wenig Möglichkeiten tatsächlich, wie man da rauskommt. Professor Otte hatte zum Beispiel in seinem Buch mal 6 oder 7 Wege aufgezeigt, wie man sich entschulden kann. So, und da ist zum Beispiel einer, wir können es mal ein bisschen durchgehen, ich habe jetzt nicht alle 6 parat, aber ein paar zeige ich Ihnen mal und da werden wir recht schnell zu einem Ende kommen, weil eine der Möglichkeiten wäre ja zum Beispiel rauswachsen, aus den Schulden rauswachsen. Ja, das könnte einfach sein, dass die USA exorbitant jetzt das Bruttoinlandsprodukt steigert, die Schulden bleiben vielleicht auf diesem Niveau oder wachsen sogar mit, aber nicht in dem Maße, wie das Bruttoinlandsprodukt steigt. Das ist ja auch das, was die Trump'sche Organisation so ein Stück weit möchte. Ja, sie sagen ja, wir werden die einheimische Industrie wieder aufbauen, wir holen die Fabriken aus China wieder zurück. Bloß die Wahrheit ist, wer Fabrikant ist, wer schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat, das funktioniert nicht so. Ja, das muss geplant werden. Gott sei Dank haben die da andere Planungszyklen wie in Deutschland. In Deutschland haben wir Berlin. Fiasko, Flughafen-Fiasko und dadurch solche Sachen, Philharmonie. In den USA wird es schon schneller passieren, ja, aber nicht so schnell, wie die Legislaturperiode von Trump zu Ende geht. So. Also das ist aus meiner Sicht nicht möglich, in dem Maße zu wachsen, bruttoinlandstechnisch gesehen, wie die Schulden wachsen. Das andere wäre natürlich, die Schuldenlast zurückzuzahlen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, okay, wie könnte man die Schulden denn bezahlen? Und da gibt es aus meiner Sicht schon den einen oder anderen Ansatz. Zum Beispiel ist die USA ja eine der größten Vermögenswerte sind Gold. Ja, die haben zum Beispiel in der Theorie zumindest Gold in Fort Knox liegen, das immer noch bewertet wird zu ganz geringen Preisen. Ja, ich habe den Preis jetzt gar nicht an der Hand. Ich glaube, so um die 50 Dollar wird da gerade.
42 Dollar, glaube ich, ja.
Sie sagen es richtig, genau, super, danke. So, und der aktuelle Preis, je Feinunze Gold, der ist ja bei 3.300 Dollar, bitte, das kann natürlich ständig steigen oder fallen. Also das wäre dann schon mal, würde schon hilfreich sein, das mal auf ein aktuelles Niveau zu bewerten. Eine andere Thematik ist ja das, was Deutschland zum Beispiel auch gemacht hat. Die Dummköpfe, muss ich schon fast sagen, die haben die Bitcoin-Bestände verkauft. Die USA hätte da auch noch einiges, was sie da machen kann. Hat Trump ja auch untersagt, dass die jetzt verkauft werden dürfen. Also da gäbe es aus meiner Sicht schon noch den ein oder anderen Silbertaler, den man verscherbeln kann. Ja, also auch, man muss eigentlich auch nochmal ein bisschen weiterdenken bei der Schuldenthematik. Es gibt ja auch relativ viele Regierungsgebäude, ja, die jetzt vielleicht sogar auch nach Doge, also nach Elon Musk, seiner Aktion vielleicht sogar entweder teilweise leer stehen oder ganz leer stehen. Also da könnte man sich auch mal davon entledigen, das Privatisieren, Verkaufen. Ich denke jetzt nur mal laut, ja. Also, aber all das stößt schon so ein Stück weit an eine Grenze. Und was ist aber die Konsequenz draus? Was ist das ultimative Problem draus? Und das ist das, was wir auch an den Finanzmärkten sofort schon gesehen haben, auch schockartig. Und es ist der Dollar. Wir haben einen absoluten, massiven Vertrauensverlust. Das ist aber ganz normal. Stellen Sie sich jemanden vor, dem Sie 100 Euro geliehen haben und Sie sehen, wie der von einer Bar zur nächsten geht und einfach nur noch mehr Schulden aufbaut, aber ans Zurückzahlen denkt der Mann nicht so. Und genauso läuft es gerade bei der USA. Sie gehen von Land zu Land, holen sich die Sachen ins Land, aber zurückzahlen, da denken sie nicht dran. So. Was macht es? Das Vertrauen fällt, das Vertrauen in diese Währung, weil damit wird ja bezahlt, da wird einfach nur neues Geld gedruckt und der Dollar verfällt. Ja, das ist also die Wahrheit. Wir haben also den Dollar gesehen bei Amtsantritt von Donald Trump, war er glaube ich so bei 1,05, jetzt steht er bei 1,13, 1,14. Das war also aber ein massives Abwerten des Dollars und das sind wir aus meiner Sicht nicht am Ende. Ja, das wird weitergehen, wenn die USA keine Lösung in den Schulden bekommt. So, und jetzt kommt aber das führt dann zu weiteren Problemen. Wenn also die Währung, diese Leitwährung nicht mehr vertrauenswürdig ist, dann könnte man ja auch sagen, dass diese Wirtschaftsmacht USA, dieser Hegemon, der ja schon seit vielen Jahrzehnten, seit 60, 70, 80 Jahren vielleicht jetzt die Welt auch dominiert nach Belieben, angezählt wird. Ja, die liegen am Boden und werden angezählt. Sie nehmen sich nach wie vor das Recht raus, die Weltpolizei zu sein. Sieht man auch im Iran und überall, wo sie Militärpräsenz haben. Ja, also auch im chinesischen Meer und überall, also auch im Mittelmeer. Also die sind schon massiv präsent. Nur die Frage ist, wenn das nicht mehr bezahlbar ist, wenn der Dollar hinterfragt wird, dann wird der Hegemon, also das ist jetzt die USA in diesem Fall, noch mit viel krasseren, mit viel aggressiveren Methoden versuchen, diesen Status an sich zu halten. Ja, das ist auch ein ganz natürliches Phänomen. Und dabei wird es, diese Hegemone, das kann man auch in der Historie sehen, schlagen dabei völlig wild und radikal um sich. Ja, und das ist auch das, was wir gerade sehen. Also Beziehungen zu verschiedensten Ländern werden entweder abgebaut oder auch aufgebaut, völlig willkürlich. Es werden auch militärische Aktionen durchgeführt. Ja, also erst hat man gedacht, es gibt jetzt halt im Gaza gibt's wieder Frieden. Naja, jetzt werden da wieder, Israel macht da weiter, Israel unter Unterstützung von den USA mit sicherlich, aber auch noch im weiteren Osten dann gesehen, also der Nahe Osten Richtung Iran und so weiter. Also große, große militärische Probleme. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Hegemon eigentlich am Ende seiner Kräfte ist, am Ende dessen, wo man ihn also wirklich als auch Wirtschaftsmacht wahrnimmt. So, jetzt darf man aber einen Fehler nicht machen. Diese Phase, die kann relativ lang gehen. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass die USA umfällt und morgen China, wir alle nur noch Chinesisch reden und der Yuan das dominierende Währungskonzept ist. Das ist nicht der Fall, sondern das wird über lange, lange Zeit, über Jahre hinweg wird es gehen. Immer wieder aufs und abs werden wir sehen. Wir werden also weiterhin große Schwankungen auch sehen. Und man darf natürlich auch eins nicht vergessen. Die USA ist das, was sie sind, absolute wirtschaftliche Stärke nach wie vor. Der Dollar ist nach wie vor Weltleitwährung. Viele Menschen sprechen Englisch. Das ist nach wie vor so. Es wird auch erstmal so bleiben. Denn die Nummer zwei, die ist einfach noch nicht so weit. Ja? Es wird ja gerade im Moment erst darüber nachgedacht, jetzt den chinesischen Yuan nach außen zu öffnen. Ja, das ist ja bisher noch gar nicht passiert. Viele Menschen sprechen zwar Mandarin, aber in der westlichen Hemisphäre noch nicht. Also es gibt einfach noch ganz, ganz viele Dinge, die noch fehlen. So, und wenn wir da einfach Stück für Stück die Puzzleteile fallen sehen, dann wird es die USA immer schwieriger haben. Aber das sind wir noch nicht. Ja, da muss noch einiges mehr passieren.
Ja, sehr schön, sehr weit ausgeholt auch. Danke dafür erst einmal. da sind wir dann wirklich tief in der Geopolitik auch drinnen und in der Zyklustheorie Giovanni Arrighi und Ray Dalio hat es in seinen letzten Büchern schön beschrieben, wie sich Hegemonialmächte zyklisch ablösen und bis da eben dann auch zu militärischen Auseinandersetzungen kommt, an diesen Übergabepunkten quasi. Und wir sehen halt wirklich, dass wir da auch an so einem zyklischen Übergabepunkt drinnen sind. Und das merken wir eben, dass sich die Welt eben von einer Unipolarität auf eine multipolare Weltordnung verändert. Zumindest ist das die Theorie dahinter. Der Dollar, der hier an Relevanz verliert. Und wie Sie ganz richtig sagen, der Dollar ist nach wie vor die Weltleitwährung. Und ich glaube, 70-75% werden noch immer im Welthandel in Dollar gehandelt und 4% im chinesischen Yuan. Also da sind wir ganz, ganz weit entfernt. Wie Sie richtig sagen, da ist China einfach nicht so weit. Trotzdem China die größte Volkswirtschaft der Welt nach Kaufkraftparität 2015 die USA überholt. Wir sehen, was jetzt ganz spannend war meiner Ansicht nach, und da jetzt meine Folgefrage, wir haben jetzt in dem letzten Abverkauf an den Kapitalmärkten wirklich gemerkt, dass alle US-Assets abverkauft haben. Also wirklich Aktien, Anleihen, also die Renditen sind gestiegen, Aktien, Anleihen, die Anleihen haben verloren, Aktien haben verloren. Und normalerweise war es immer so, dass man dann in den Dollar gegangen ist als Safe Haven. Und der Dollar hat aber auch verloren dieses Mal. Und das war für mich eine ganz spannende Entwicklung, wo man sagt, okay, der Dollar hat dieses Mal nicht als Safe Haven gedient, als sicherer Hafen. Und es wurde einfach in Gold diversifiziert. Wie sehen Sie diese Stärke von Gold und diese relative Schwäche vom US-Dollar?
Ja, das ist spannend, weil ich habe das auch beobachtet. Und wir hatten auch, also das ist für uns einer der größten Crash-Indikatoren, nämlich der Dollar. Ja, weil viele sagen ja, wenn es kracht, dann geht man, also und das ist auch so ein Missverständnis, eben nicht in Gold rein, denn Gold crasht normalerweise auch in den Krisen mit, im ersten Moment zumindest, danach steigt es stark, sondern man geht in den Dollar rein. Das heißt, der Dollar hätte dann von 1,05 auf 1 oder 0,98 oder was auch immer gehen müssen. Also er hätte an Stärke gewinnen müssen. Die Wahrheit ist allerdings, und das muss man jetzt auch mal zu Ende denken, es war gar kein Crash. Ja, sondern es war lediglich die Möglichkeit, dass sich das große Geld, die Wall Street und alle, noch tiefer in Risikoanteilsklassen hineingekauft haben. Ja, also der Otto Normalverbraucher hat massiv Aktien verkauft, hat massiv auch Kryptowährungen verkauft und ist aber auf der Seitenlinie stehen geblieben, ist in Gold reingegangen. Was haben aber die Profis gemacht? Die haben ihre Dollarbestände verkauft und sind eben massiv in Aktien gegangen, in Risikokapital, wie auch zum Beispiel Kryptowährungen, aber eben auch massiv in Gold. Ja, also das heißt, das ist also so eine, aus meiner Sicht eine Fehleinschätzung. Der Dollar ist nicht deswegen schwächer geworden, weil es irgendwie irgendwas kaputt gegangen ist, sondern weil eben massiv Geld, und das kann man auch nachmessen an Sentiments und all den Dingen, massiv Geld in Aktienmärkte und Risikokapital geflossen ist. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist aber, dass Gold sich inzwischen entkoppelt hat. Und das ist aber nach wie vor von uns immer noch eine so eine offene Spekulation. Wir haben ja gerade über den Status der Weltleitwährung Dollar gesprochen. Und der eigentlich der großen Alternativlosigkeit, ja. Also es wäre ja schön, wenn wir jetzt halt alles in Euro machen würden oder in britische Pfund oder Yuan oder was auch immer, ja. Aber diese Währungen sind genauso Schrott. Das muss man einfach so sagen. Ja. Es gibt ja, ich sage immer noch, der Schweizer Franken ist unter den Blinden der Einäugige oder der Einäugige ist unter den Blinden der König, ja. Aber es ist ja trotzdem, auch das ist Schrott. Sorry für unsere Schweizer Zuschauer, auch das ist keine stabile Währung. So, und jetzt schickt sich eben Gold an, womöglich diesen leeren Platz der Weltleitwährung womöglich anzustreben, ist natürlich so ein Stück weit undenkbar, denn es gibt Eigenschaften einer Weltleitwährung, das heißt uneingeschränkt handelbar, kann man sich in die Hosentasche stecken und lauter solche Sachen. Das ist mit Gold natürlich schwierig möglich, weil wenn Sie jetzt, gehen wir mal zum Bäcker, Sie werden da mit Gold bezahlt, ja, dann müsste ja jeder Bäcker so ein Gold-Testgerät haben und lauter solche Dinge, also da sind wir noch ein Stück weit realitätsfern, aber Gold hat sich entkoppelt eben von dieser reinen Anlageklasse oder sogar Spekulationsklasse hin zu einem möglichen Ersatz einer Weltleitwährung. So, und wenn Sie diesen Status bekommen sollten, nochmal, das sind wir nicht, wir sind da sogar weit weg davon, dann sind wir natürlich bei Goldpreisen, die sind jenseits von Gut und Böse. Ja, also da spreche ich auch nicht mehr von fünfstelligen Preisen, so also niedrige fünfstellige Preise von $10,000, sondern da spreche ich von 20, 30, 40.000 Dollar, die Feinunze. So, ich weiß, einige werden sagen, Günther, du spinnst, aber nochmal, wir sind da ganz weit weg davon. Nur, wir haben uns davon entkoppelt und der Weg dafür ist bereitet, weil eben alle anderen Währungen auch schwach sind. Die große Alternativlosigkeit. Und Gold ist Gold. Ja, das kann keiner anzählen, das kann nicht hinterfragt werden, außer die Bestände in Fort Knox. Wer das nicht hinterfragt, der ist aus meiner Sicht geisteskrank. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Gold hat eben diesen Shift hin auf die große Bühne des internationalen Handels hinbekommen. Und mal schauen, wie es da weitergeht.
Ja, Gold ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Asset zurzeit. Also ich bin ja seit Corona sehr, sehr stark in den Edelmetallsektor investiert und freue mich da natürlich jeden Tag, wenn ich auf die Preise schaue. Und ich denke, was auch ganz, ganz wichtig werden wird, ist Basel III, das vor uns steht, also die Änderung in den Basel-Verordnungen, die, ich glaube, 16. Juni, genau habe ich das Datum nicht im Kopf, Juni oder Juli, in Kraft treten, die quasi Gold auf Tier-1-Status heben und quasi als genauso sicher wie Cash titulieren. Meiner Meinung nach ist es ja sowieso sicherer als Cash, aber das ist natürlich im Bankensektor eine andere Ansicht. Aber wenn es dann Tier-1-Asset wird, dann kann man quasi, hat man den höchsten Beleihungsfaktor mit Gold und natürlich ein Incentive für Geschäftsbanken auch oder für große Banken und Institute, sich das in die Tresore zu legen anstatt US-Staatsanleihen. Und meiner Meinung nach da auch eben ein Deleveraging von Fiat-Schulden hingehend zu Sachwerten Gold, zu starken Assets. Also da sehe ich eigentlich auch noch einen großen Schub auf uns zukommen und ich halte genauso wie Sie also fünfstellige Goldpreise dafür überhaupt keine Grenze.
Ja, nicht heute, nicht morgen und wahrscheinlich auch nicht am 16. Juni.
Natürlich.
Das wird auf jeden Fall kommen,
ja. Ja, ganz spannend. Die Goldthematik jetzt vielleicht noch, Sie haben vorher gemeint, dass institutionelle große in Aktien eingestiegen sind, deshalb der Dollar auch abverkauft hat, weil US-Dollarbestände abverkauft wurden, eben um Aktien zu kaufen. Einer steht da an der Seitenlinie, Warren Buffett, der jetzt leider abgedankt hat als CEO, also Ende des Jahres wird er wahrscheinlich vom Berkshire als CEO zurücktreten. Er hat gesagt, er wird trotzdem noch in der näheren Umgebung bleiben und vielleicht noch hier und da useful sein, was uns natürlich alle sehr freuen würde. Aber Warren Buffett sitzt dafür über 300 Milliarden an Cash mit Berkshire und dürfte hier noch nicht allokieren. Er hat gesagt im letzten Shareholder-Meeting, dass sich irgendwann die Möglichkeit geben wird, wo wir beworfen werden mit guten Deals, hat er gesagt. Das wird wahrscheinlich nicht nächste Woche sein. Vielleicht dauert es 5 Jahre, aber irgendwann wird es kommen. Wie sehen Sie, dass Warren Buffett hier derzeit nicht allokiert?
Ja, Warren Buffett ist einfach unübertroffen, der Meister seines Faches, seines Werkes. Er ist aus unserer Sicht der beste Investor aller Zeiten, gibt keinen besseren. Und dann kommt lange, lange Zeit nichts und danach auf Platz 2 und 3 kommt wieder er. Also unsagbar. So, es gibt aber halt viele Mythen rund um Buffett, die auch so ein Stück weit falsch verstanden werden. Der Punkt ist einfach, wenn Sie 350 Milliarden US-Dollar auf der Seitenlinie haben oder insbesondere auch in kurzfristige Staatsanleihen, wo er, glaube ich, auch schon so um an die 10% aller US-Staatsanleihen hält, das ist eigentlich auch geisteskrank, aber
unglaublich. Ja.
So, das heißt also, wenn jemand dieses Geld jetzt mal nehmen würde, dann könnte er sämtliche deutsche Autobauer kaufen und darüber hinaus noch viel mehr. Ja, das könnte er auf einen Schlag kaufen. Er ist halt einfach jemand, der extrem diszipliniert auf der Seitenlinie steht und das sogar jahrelang tut. Also gehen wir mal zurück in die letzte größere Krise. Und da spreche ich nicht von Corona, sondern da spreche ich so die Vorläufer der Finanzkrise oder der Technologiekrise, diese Jahre 1996, 97, 98, 99, 2000. Da hatte Buffett auch relativ früh gesagt, dass er bei diesen ganzen irrationalen Bewertungen nicht mitmacht. Das war dann so um das Jahr 96, 97 begann das. Hat aber den Aktienmarkt nicht daran gehindert, im Jahr 97, 98, 99 sogar noch teilweise im Jahr 2000 massiv zu steigen und zwar ganz exorbitant zu steigen. Buffett ist aber jemand, der sagt, du steig doch du mal weiter, lieber Aktienmarkt. Ich bin hier ganz zufrieden. Ich habe hier 53 Milliarden Dollar Cash, für die ich gerade 3, 4, 5% Zinsen bekomme. Für mich alles fein. Und wenn es dann soweit ist, schlage ich massiv zu und dann kaufe ich Adidas, Puma und so. Also ne, ich weiß jetzt nicht, ob er das, aber dann wird er halt reihenweise die ganz, ganz großen Unternehmen vom Parkett nehmen und in die Holding aufkaufen. Das wird wieder passieren, das werden wir sehen. Nur, wann das kommt, kann natürlich keiner sagen. Wir können nur eins sagen, dass es eben bei den großen Unternehmen, die halt die Indizes bestimmen, das sind halt leider oftmals die technologischen Unternehmen aus den USA, wie Meta, wie Alphabet, wie Amazon und so weiter, Microsoft, da ist es einfach faktisch so, dass die in dem Tief, das jetzt halt im April 2025 war, so günstig bewertet waren, wie in den letzten 10 Jahren in Summe nicht. So, diese Unternehmen haben es einfach geschafft, aus einer Technologie herauszukommen und sich in unser tägliches Leben einzubrennen. Ja? Überlegen Sie doch einfach mal, wie oft nutzen Sie WhatsApp? Ich überlege mal, das, wenn ich jetzt heute sage 100 Mal am Tag, ist es womöglich sogar noch untertrieben. Das heißt, diese Technologieunternehmen sind die neuen Konsumgüterunternehmen der aktuellen Zeit. Wir sprechen hier nicht mehr von Procter & Gamble, wir sprechen hier nicht mehr von Beiersdorf oder Henkel, sondern die aktuellen Konsumgüter der jetzigen Zeit sind die Technologieunternehmen aus den USA. Das ist Fakt. Und die sind so günstig bewertet wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Plus, und das ist jetzt eine Frage an Sie und auch eine Frage an die Zuschauer, was ist das Unternehmen, Herr Zörer, mit den größten Cash-Beständen? Die Frage stelle ich eigentlich bei all unseren Vorträgen. Und viele kommen dann hin und sagen, das ist Berkshire Hathaway. Das ist falsch. Das Unternehmen mit den größten Cash-Beständen weltweit, das auch aktiengelistet ist, ist Saudi Aramco. So. Ist natürlich saudisches Ölunternehmen. Kann man jetzt sehen, wie auch immer. Nummer 2 ist dann sofort Berkshire. Keine Frage. Aber Nummer drei ist dann schon Google oder halt Alphabet, ja, die haben mehr als 100 Milliarden Dollar auf dem Konto und sind somit ein Konsumgüterunternehmen, das mit einem KGV zu dem Zeitpunkt von um die 20 bewertet wurde, also im April bei den Tiefständen, und gleichzeitig aber 100 Milliarden haben, um Aktienrückkäufe zu starten, um Dividenden zu zahlen, Dividenden wurden erhöht, oder Unternehmen aufzukaufen. Also das waren aus unserer Sicht einmalige Möglichkeiten. Ob, und das ist jetzt natürlich die Herausforderung, das ganze Spiel jetzt halt noch 5 Jahre weitergeht, da bin ich hochskeptisch, da glaube ich auf keinen Fall. Aber ob jetzt die Aktienmärkte nochmal 1 oder 2 Jahre steigen können, das würde ich auch nicht hinterfragen. Ja? Also der Punkt ist einfach immer der, Börse ist auch viel Psychologie. Und der Fakt ist einfach der, die Headlines waren da, kompletter Handel wird eingestellt, wir werden nie wieder Waren aus China bekommen, der Zoll macht das Ganze, die Zollhämmer machen das unmöglich. Das sind eigentlich die Momente, wo du kaufen musst. So. Buffett kann das nicht tun, nicht so einfach, weil er einfach nicht mehr einzelne Aktien kaufen kann, sondern er muss ganze Unternehmen kaufen. Also so wie Sie und ich jetzt eure Aktien kaufen, so kauft ihr ganze Unternehmen. Also es ist einfach eine ganz andere Dimension und es geht nicht so schnell. Ja, sowas geht über Wochen, über Monate hinweg. Due Diligence muss gemacht werden und so weiter. Es dauert alles seine Zeit. Also deswegen, ja, wir sind gar nicht mal so unoptimistisch für die Zukunft. Das will ich ganz klar sagen. Wer da breit aufgestellt ist, auf qualitativ hochwertige Unternehmen achtet und auch natürlich einen vernünftigen Gold- und Silberanteil hat, dem gehört aus meiner Sicht die Zukunft. Auch wenn wir natürlich wieder größere oder größte Abverkäufe in der Zukunft sehen werden.
Ja, ganz spannend, was der Altmeister da so macht. Und wie Sie richtig sagen, also mit dem Rad, was Warren Buffett dreht, ist es natürlich ganz schwer, sich zu bewegen. Man ist nicht agil, man ist sehr schwerfällig. Und bis wir in solche großen Positionen rein und raus skaliert haben, wie Sie richtig sagen, da brauche ich den OTC-Markt, da brauche ich Dark Pools, da muss ich außerhalb der Börse kaufen. Ne? Weil ich bewege ja mit diesen Summen an Geld dem Preis. Ne? Und Midcaps kann ich sowieso nicht mehr kaufen, weil die schlucke ich einfach. Also ich muss da sowieso an die großen Dinger ran. Also da geht es uns noch besser, sagen wir es mal so. Also wir kaufen noch keine ganzen Firmen. In diesem Sinne wissen wir jetzt, was Warren Buffett macht. Was macht Florian Günther im IAB Strategy Fonds?
Ja, wie gesagt, wir hatten den April genutzt, um stark zu kaufen, eben diese genannten Titel rund um Alphabet. Da sind wir, waren wir eh schon positioniert. Wir hatten auch die starken Abverkäufe, also unser Fonds ist stark runtergekommen, ist jetzt aber auch stark wieder zurückgekommen, einfach weil diese Unternehmen fundamental günstig bewertet sind und hervorragend laufen. Wir haben aber auch nach wie vor Gold und Silber. Silber haben wir sogar noch weiter aufgestockt. Also wir sind fast vollständig investiert.
Das heißt, Sie gehen weiterhin von steigenden Edelmetallpreisen noch 2025 aus. Sehe ich das richtig?
Akustisch Edelmetallpreise, haben Sie gesagt?
Edelmetallpreise 2025. Ja, steigen Sie?
Ja, ja. Also natürlich unter größten Schwankungen gehen wir davon aus, dass Gold sich weiterentwickeln wird, dass Silber sich weiterentwickeln wird. Also ich sehe für unter größten Schwankungen bei Gold dieses Jahr durchaus vielleicht 4.000 oder 5.000 US-Dollar die Feinunze. Auch da werde ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder belächelt werden. Und bei Silber rund 70 bis 100 US-Dollar die Feinunze. Durchaus machbar, durchaus realistisch.
Wie stehen Sie zu Kryptowährungen?
Kryptowährungen ist ein ganz großes Problem, denn die Wahrheit ist, dass von diesen Tausenden und Zehntausenden, Hunderttausenden von Kryptowährungen 99,9% Schrott sind. Die sind absolute Betrugssysteme und Geldvernichtungsmaschen. Das große Problem ist aber herauszufinden, was sind die 0,1 oder 0,01%, die wirklich funktionieren und die unsere ganze Welt verändern werden. Also ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft digitale Währungskonzepte sehen werden. Ob es der Bitcoin sein wird, ob es Ethereum sein wird, ob es Avalanche oder was auch immer sein wird. Ich kann es Ihnen halt leider nicht sagen. Da sind wir einfach zu weit weg. Ich glaube aber, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich sehe da drin auch große, große Chancen, großen Nutzen auch für die Menschheit. Deswegen wird sich es auch durchsetzen. Nur nochmal, ich bin nicht in der Lage, heute unter den Hunderttausenden von Betrugssystemen, die es im Kryptowährungsmarkt gibt, zu unterscheiden. Und bitte, da möchte ich jetzt den Bitcoin nicht dazu zählen, aber da bin ich nicht in der Lage zu unterscheiden, was sind die Systeme oder die Konzepte, sage ich jetzt vielmehr, die wirklich durchgreifen. Weil man darf eins nicht vergessen. Es gibt nur eine einzige Kryptowährung, das ist Bitcoin, aus meiner Sicht zumindest. Selbst da gibt es großes Fehlwissen, denn viele glauben, dass es begrenzt ist auf 21 Millionen Bitcoin. Faktisch ist es so, dass es aber mehr als 21 Millionen Bitcoin geben kann, rein technisch. Ich weiß, auch hier wird es wieder sehr viele skurrile Kommentare geben, aber es ist nun mal so. Ich kann es auch nicht verändern. Und alles andere sind am Ende des Tages Geschäftsmodelle. Ja? Auch Ethereum beispielsweise, da steckt eine Foundation dahinter und so weiter. Wenn man sich das mal, wenn man da wirklich mal sich ganz tief damit beschäftigt, und ich bin weit weg davon, dann muss man wirklich tatsächlich sagen, dass die allermeisten Konzepte ja leider hier Betrug sind und viele Geld verlieren werden langfristig. Aber es gibt ganz wunderbare Modelle, die ganze Welt verändern werden. Die werden durch die Decke gehen und natürlich große Vermögen entstehen. Aber ja, da muss man schon, das ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Herr Günther, an dieser Stelle vielen Dank. Eine letzte Frage von meiner Seite. Welches Asset wird 2025 die beste Performance machen?
Aus meiner Sicht wird es nach wie vor... Ja, es wird wahrscheinlich Gold sein. Also ich war jetzt kurz am Überlegen, entweder wird es der Bitcoin sein oder Gold. Beim Bitcoin wird es aus meiner Sicht so sein, dass der nochmal ganz stark steigt. Wir werden neue All-Time-Highs sehen, aber wir sehen danach auch wieder größere Abverkäufe. Und wenn das beispielsweise so sein wird, dass wir bis in den September massiv steigen im Bitcoin, dann aber um 30-40% fallen bis Dezember, was möglich ist, dann weiß ich nicht, was wir da gewonnen haben. Bei Gold sehe ich aber konstant stabile Niveaus unter größten Schwankungen den Weg nach oben einfach offen Richtung 10.000. Deswegen sind wir einfach da wirklich auch für Gold extrem positiv gestimmt.
Ja, ich freue mich, wenn wir es am Jahresende überprüfen werden, ob Sie richtig gelegen sind. Herr Günther, vielen Dank für das Interview. Wenn man jetzt mehr erfahren möchte von Ihnen, wo kann man Sie finden? Wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken. Aber wo erreicht man Sie am besten?
Es gibt verschiedene Homepages, wo ich auch verantwortlich dafür bin, zum Beispiel die Investorenausbildung oder unser Goldfonds. Das ist also deingoldfonds.de. Haben wir jetzt auch einen Silberfonds gelauncht, der jetzt diese Woche erst losgegangen ist. Also da haben wir auch eine Aktion. Also jeder, der bei uns da investiert, mindestens 10.000 Euro bekommt Silber nach Hause gesendet. Also wir werden alles unterhalb den Beiträgen verlinken und würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Weg zu uns findet.
Super. In diesem Sinne, Herr Günther, vielen Dank für das Interview, für Ihre Zeit. Und wir werden das natürlich wiederholen und werden überprüfen, ob Sie mit den Aussagen richtig liegen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Nachmittag und sage danke.
Gleichfalls. Vielen Dank, Herr Zörer, für das wunderbare Interview.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.